Ja, Start war nicht so gut, wie wir uns vorgestellt haben. Hat ein bisschen Konzentration vielleicht gefehlt. Es waren kleine Fehler, die man auch vermeiden könnte, aber ja, im zweiten Drittel haben wir gezeigt, dass wir uns auch zurückkämpfen können von solchen Situationen. Haben wir Charakter gezeigt.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, ja. Wojtek Stachowiak spricht's an. Nicht so guter Start, ist vielleicht auch noch ein bisschen untertrieben, dann Charakter gezeigt, aber dann gibt's ja auch noch ein drittes Drittel und da ziehen dann wieder die USA weg und Deutschland verliert mit 3:6 gegen die USA und hat also jetzt die zweite Niederlage kassiert. Darüber wollen wir sprechen. Bernd Schmickerase und ich. Servus, Bernd.
Wunderschönen guten Abend, Herr Fetzer.
Ja, da würde ich sagen, Wojtek Stachowiak das mit dem Charakter gezeigt im zweiten Drittel. Ja, auf jeden Fall. Am Ende ist es dann eine Niederlage, die, denke ich, auch über 60 Minuten gesehen in Ordnung geht. Aber man hat auch gesehen, Eishockey, verrücktes Spiel, oder?
Ja, es ist ein komplett verrücktes Spiel. Also ehrlich gesagt, nach dem ersten Drittel hätte es mich nicht gewundert, wenn das Ding zweistellig ausgeht und irgendwie für eine Stunde später steht es 3-3. Klar ist jetzt zum allerersten Mal, dass ich erlebt habe, dass das Momentum wechselt in einem Spiel. Aber so krass hätte ich es nicht erwartet.
Also nicht, die hat nicht gewechselt, ist ja hin und her, hat ja fast gebeutelt, hin und her gebeutelt, das ja. Momentum. Auf die eine Seite, dann auf die andere Seite, auf die deutsche. 3:3 nach 0:3, aber dann am Ende 3:6.
Ja, ich glaube, es gibt ein paar Faktoren. Uns ist klar geworden am ersten Drittel, allen kollektiv, dass man über 16 Minuten nicht so spielen kann, nicht mal 20 Minuten. Wir haben ein paar Sachen abgestellt, war ja meine taktische Vorgabe, dass wir mit zwei Stürmer aggressiv ins offensive Drittel vorchecken. Dritter Mann oben und auf der starken Seite kann der Verteidiger den Druck halten, Zone versuchen zu halten. Somit kamen für unser Geschmack einfach zu viel Druck von den Amerikanern, zu viel Gegenangriffe. Zweite Sache war, dass wenn wir die Scheibe im eigenen Drittel bekommen an der Bande oder generell, dann müssen wir nach vorne uns bewegen. Nicht stehen und einen Pass suchen, sondern Scheibe nach vorne. Und auch die Räume schneller schließen aus der Defensive. Also alles ist damit verbunden, oder zwei Sachen sind damit verbunden, dass wir uns einfach nach vorne bewegen. Wir haben die Scheibe tief gespielt oder wir sind mit Besitz tief rein, haben die Breite des Eises benutzt und im Falle von Mick und Müller haben wir dann den späten Angreifer gefunden.
Bisschen längere Analyse von Harry Kreis, auch taktisch. Auf jeden Fall war er mit dem ersten Drittel nicht zufrieden. Lag es aus deiner Sicht eher an Deutschland, dass sie die taktischen Vorgaben nicht mit umgesetzt haben? Oder lag es einfach auch daran, dass die USA wirklich im ersten Drittel gut gespielt haben und die Scheibe halt schnell bewegt haben?
Ich glaube, wie immer war es eine Mischung aus beidem. Und ich glaube, das fing schon in der ersten Minute an, weil wenn man sich den ersten Wechsel nochmal anschaut, eigentlich will Seider ja schon zur Bank fahren. Und dann ist irgendein deutscher Stürmer, ich weiß nicht genau, wer es war, habe ich nicht mehr in Erinnerung, müsste eigentlich den Puck nur tief spielen, dann könnten sie hinterhergehen und dann würde halt Seider zum Wechsel fahren. Aber der Puck geht nicht tief, die Amerikaner erobern den Puck, spielen dann direkt ihrerseits wieder nach vorne rein. Seider kann nicht wechseln, fällt irgendwann hinter das Tor, ist wahrscheinlich schon ein bisschen platt, nimmt dieses dumme Foul, Unterzahl, Tor und dann stehst du irgendwie da. Denkst du, was ist denn jetzt hier los? Und das haben sie gar nicht mehr abschütteln können. Und gleichzeitig haben die Amerikaner dadurch totalen Auftrieb bekommen und die Deutschen totalen Abtrieb. Und das hat sich einfach in diesem kompletten Drittel auch nicht mehr geändert.
Weil man, also können wir am Schluss vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen, aber vielleicht jetzt auch gleich nochmal, wenn du dieses Tor schon angesprochen hast, das war natürlich auch ein brutal geiler Schuss von Tage Thompson. Also ich finde, wir haben auch schon über die Amerikaner gesprochen, ja, dass die vielleicht nicht ihr bestes Turnier spielen, dass da auch irgendwas fehlt, vielleicht auch der letzte Spirit fehlt.
Hast du ja auch im zweiten Drittel gesehen, dass ja, da nicht alles rosig
genau,
ist bei denen.
Aber
ne?
wenn das da ist und wenn Thompson auftritt, wenn Garland auch auftritt, der richtig gut gespielt hat, dann ist das schon, dann siehst du, was die für eine individuelle Qualität haben.
Ja, also wir brauchen ja nicht darum herumreden, dass es nicht die Top-Mannschaft der USA ist, aber einzelne Spieler, die beiden von dir angesprochen oder jetzt so ein Zach Werenski, das sind natürlich auch Superstars, ne? Also, dass die dann mit der deutschen Mannschaft machen, was sie wollen, ist nicht so überraschend. Und wie Thompson das Ding da in den Winkel haut, ne? Also das wurde dann eingeblendet oben auf dem Videowürfel, 133 oder 132 km/h waren es, glaube ich, mit einem Handgelenk.
Genau,
ja. Das ist schon krass.
Wir hatten von McKinnon jetzt mit diesem einen Powerplay-Schlagschuss, hatte der mal 165 oder sogar noch mehr, aber das war eben Schlagschuss und der hat ja die Scheibe am Schläger und ist ja nicht mal irgendwie nach dem Pass und dann Ausholbewegung, sondern am Schläger und dann, ja, einfach hart. Und platziert das auf jeden Fall. Also Qualität der Amerikaner, taktisch, aber irgendwie auch, ja, so das Thema, dass Deutschland nicht so wirklich bereit war für dieses Spiel im ersten Drittel. Und auch darüber hat Harry Kreis gesprochen und da gibt es nochmal eine Nachfrage von dir.
Ja, wir haben ja nicht die nötige Intensität, Laufbereitschaft, körperliche Intensität aufs Eis gebracht.
Aber wie kann das sein in so einem wichtigen Spiel, gerade im ersten Drittel direkt?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, die ich nicht beantworten kann.
Kannst du sie beantworten, Bernd, wenn du die Frage schon gestellt hast?
Also ich finde es eher bezeichnend, wie Harry Kreisler geantwortet hat, weil eigentlich ist er ja immer sehr auskunftsfreudig und ist ja auch einer, der auch mal was mit Augenzwinkern macht und sowas und damit manchmal so vielleicht so eine ansatzweise entstehende Spannung so ein bisschen dann wieder entspannt. Aber da hatte er jetzt gar keinen Bock drauf, ne? Also er hat sich nicht vor die Mannschaft gestellt. Er war auch wirklich angenervt von diesem Drittel und das kann ich auch total verstehen, weil gerade wenn man 1-5 gegen die Schweiz verliert und sich dann denkt, okay Leute, kann mal passieren, Schweiz war gut, bei uns lief nichts, aber das machen wir morgen besser, ne? Oder übermorgen. Und dann startest du so in ein Spiel, in so ein wichtiges Spiel, also das finde ich auch wirklich unwürdig für eine Weltmeisterschaft.
Ja, das ist halt genau das Ding, ne? Du hattest ja jetzt eben, wenn das jetzt nach den 3 Siegen gewesen wäre, hättest du vielleicht noch sagen können, okay, also diesen Wake-up-Call, den Moritz Seider ja auch genau. Hier bei uns im Podcast dann nochmal, haben wir den Ton ja auch gespielt oder die Aussage nochmal gespielt, den man eigentlich bekommen hätte müssen gegen die Schweiz. Den hat es jetzt nochmal gegeben im ersten Drittel gegen die USA. Und dann hat der Deutschland trotzdem ein paar Sachen natürlich taktisch geändert, aber auch besser gespielt. Und logisch ist dann wieder Momentum, dann machst du die erste Bude, dann hast du auch wieder Selbstvertrauen. Aber dann,
ja, dann spielst du auch mal einen Pass in den Lauf und nicht in die Schlittschuhe und sowas. Ne? Du gehst dann nochmal vernünftiger in den Zweikampf und gewinnst den und bringst auch mehr Scheiben zum Tor und sowas. Das war ja im ersten Drittel, das ja gar nicht funktioniert. Also auch Moritz Seider, wenn du jetzt anguckst, was der für Fehlpässe gespielt hat. Ohne Gegnerdruck spielt er den Puck einfach perfekt auf die Kelle. Also das war ja Wahnsinn.
Mit zu viel Respekt. Also wir stehen jetzt da hinten nicht drin und sagen, wir haben Angst oder keiner weiß, wo der die Scheibe hinschmeißen soll. Ich glaube, dass es manchmal ein bisschen übermotiviert ist, zu viel. Wir wollen zu viel, zu schnell. Aber wenn du da gut stehst, und das haben wir im zweiten Drittel und im letzten Drittel bewiesen, wenn du da hinten solide stehst und ja, denen auch ein bisschen Druck machst, dann ja, wird's für dich eigentlich.
Sie wollen zu viel, zu schnell möglicherweise, sagt Philipp Grubauer. Und da sind wir dann bei Moritz Seider und vielleicht auch bei Tim Stützle, gerade bei den beiden, die sich natürlich zeigen wollen. Also Grubauer, der eine NHLer im Tor, aber dann in der Verteidigung mit Seider, im Sturm mit Stützle, ihr wisst das, Reichel nicht mehr da. Insofern die beiden jetzt so, die zwei, die es natürlich auf dem Feld auch irgendwie zeigen wollen. Aber es ist aus meiner Sicht, jetzt Moritz Seider schon ab dem ersten Spiel und Tim Stützle jetzt zweites Spiel für ihn, aber sie sind noch nicht so wirklich der entscheidende Faktor. Drittes Spiel für Tim Stützle, sorry, ja, klar. Sind ja nicht so der entscheidende Faktor.
Ja, ich finde, die sind noch gar kein großer Faktor. Also ja, sie hatten ihre Chancen, Stützle hatte ja vor allem gegen die Schweiz 3 Stück. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass das alles falsch macht. Das fände ich auch Quatsch. Also es sind ja auch viele so Kleinigkeiten. Hier mal ein Zweikampf gewonnen, da mal eine Drucksituation aufgelöst, da mal ein Spiel eröffnet. Hat ja auch schon, die haben ja auch beide schon gepunktet, so ist ja nicht. Aber mir kommt es auch so vor, als würden sie zu viel wollen. Als würden sie irgendwie denken, ja komm, wir sind jetzt halt hier die neuen Gesichter des deutschen Eishockeys. Alle erwarten das von uns. Wir haben dieses Label Weltklasse auf uns. Wir haben die dicken Verträge. Wir sind die Stars. Alle sind froh, dass wir da sind. Dann müssen wir jetzt auch was zeigen. Und es kommt mir vor, als würden sie halt zu viel zeigen wollen und dann dadurch aber dann wiederum zu wenig zeigen.
Ja, jeder will gewinnen. Und das spricht eigentlich auch für die Verantwortung, die diese Spieler übernehmen möchten. Und es lastet ja, wir geben denen ja nicht mehr Druck, als sie sich wahrscheinlich selber geben. Aber wenn man sieht, wenn die Leistung sich verteilt und jeder einfach nur seinen Job macht, dann sind wir eine gute Mannschaft, die eben sehr gut spielen kann.
Vielleicht auch zwischen den Zeilen, wenn ihr seinen Job macht und da vielleicht zwischen den Zeilen, dass sie vielleicht zu viel machen wollen. Ich sag's auch nochmal. Ich meine, das sind ja gute Spieler und die natürlich stechen die raus, aber so die richtige Balance gefunden zwischen ich muss da jetzt wirklich mal selber was machen und ich spiele jetzt als Mannschaft, hat Deutschland jetzt vor allem in den letzten Partien nicht.
Nee, vielleicht ist es auch so unterbewusst, ich habe hier nicht so gute Mitspieler wie in meiner Vereinsmannschaft, vielleicht muss ich dann auch ein bisschen mehr machen, weil ich es ja besser kann, also gar nicht jetzt, dass das eine bewusste Entscheidung ist nach dem Motto, die können ja alle nichts und ich muss das jetzt hier machen, weil sonst wird es eine Katastrophe, das will ich denen jetzt wirklich nicht vorwerfen, aber vielleicht ist es unterbewusst, dass man denkt, ja komm, dann gehe ich da doch nochmal alleine oder versuche doch nochmal was und sowas, ne? Und ja, und auch die, ich glaube, das ist diese Erwartungshaltung, die natürlich von außen da ist, die sie sich selber aber auch von außen dann noch größer vorstellt, als sie vielleicht wirklich ist.
Ja, vielleicht. Ich glaube, wir müssen einfach uns daran erinnern, dass wir genug Zeit haben im Spiel und 60 Minuten Zeit haben, um einen Ausgleich zu machen oder dann auch in Führung zu gehen.
Moritz hat auf die Frage, ob sie vielleicht dann auch zu schnell zu viel wollen. Also auch da die Antwort oder die Selbsteinschätzung, vielleicht ein bisschen geduldiger zu spielen, gerade nach Rückstand. Ne? Das ist natürlich dann auch, kommt dann auch dazu. Du liegst gegen eine gute Mannschaft zurück. Du willst dann auch, wenn du aus der NHL kommst, zeigen, okay, das holen wir auf. Machst dann vielleicht bei einem Play dann doch mal eine Aktion zu viel oder ja, hältst die Scheibe zu lang oder willst das alleine machen. Insofern ja, ist es dann eher kontraproduktiv in dem Sinn.
Absolut, wobei wir jetzt auch nicht nur über die beiden reden sollten. Das ist natürlich auch Quatsch, dass die das in alle schuld werden. Wir müssen auch vor allen Dingen mal über die Stürmer generell reden. Also in den letzten beiden Spielen gab es kein einziges Stürmertor bei 5 gegen 5. Also es gab ein einziges Stürmertor, das war heute das von Stachowiak und das war halt in Überzahl.
Und 5 gegen 5. Also vor dem Tor, also er hat jetzt, das war auch nicht rausgespielt, sondern er wurde angeschossen. Er
war trotzdem gut rausgespielt.
Natürlich war es gut.
Pass von Michaelis,
ja,
ne? Also,
ja, das schon. Ja,
also
ja.
Ich fand, es war schon rausgespielt, aber ja. Wie er reingeht, war natürlich dann
genau,
glücklich.
Genau, so meine ich.
Ja. Man so sagen, ne? Aber ich finde, da kommt einfach viel zu wenig von den Stürmern, auch von so einem Leo Pföderl, noch kein einziges Tor bei diesem Turnier. Auch andere sind jetzt, es gab mal Phasen gegen leichteren Gegner, wo du dachtest, oh, das sieht aber schon sehr flüssig aus, gerade die reiche Reihe, nun ist Reiche natürlich raus, das Problem, jetzt kommt Marcel Nöbels zurück, das ist natürlich auch ein bisschen verrückt. Und ich weiß aber gar nicht, ob Nöbels jetzt unbedingt dieses große Sturmproblem beheben soll oder ob er einfach auch nochmal eine wichtige Stimme in der Kabine ist. Weil, dürfen wir immer nicht vergessen, Moritz Müller fehlt. Es fehlt Nico Sturm. Das sind natürlich wichtige Namen. Jetzt kommt noch so ein Nöbels rein, der dann auch eine gewisse Erfahrung mitbringt und ein gewisses Standing hat in der Mannschaft, natürlich auch wichtig. Aber vielleicht schießt er auch mal ein Tor, weil das wäre relativ wichtig. Gerade jetzt gegen Tschechien und gegen Dänemark, weil in den letzten beiden Spielen sind nicht nur so wenig Tore gefallen, auch wenn wir uns mal die Schussverteilung angucken. Die deutsche Mannschaft hat insgesamt in diesen beiden Spielen mehr als 30 Schüsse weniger gehabt als ihre Gegner.
Wir müssen immer wieder dann auch daran erinnern, dass es jetzt gegen eine starke Schweiz war und auch gegen eine starke USA, nicht die Top-Mannschaft der USA, aber trotzdem mit NHLern besetzt und mit hohem Tempo. Auch sagen, die Schweiz hat die USA mit 3-0 geschlagen. Also zeigt sich auch, wie stark diese Mannschaft ist. Aber trotzdem, beim Thema Stürmer und Stürmertore geht es ja auch perspektivisch jetzt um die nächsten beiden Spiele. Tschechien auch nochmal ein ziemlicher Brocken. Und dann musst du einfach sagen, so wie es jetzt aussieht, also wir zeichnen, eigentlich ist es egal, ne? Also wenn Deutschland gegen Tschechien verliert, dann ist das gegen Dänemark einfach ein Endspiel, ne? Weil es dann einfach um den direkten Vergleich geht. Also klar kann jetzt, wenn Deutschland gegen Tschechien noch was macht, aber ansonsten ist dann auch egal, wie Dänemark sonst spielt, weil wenn Dänemark auf 9 Punkte kommt und Deutschland hat auch 9 Punkte und Dänemark gewinnt eben den direkten Vergleich, dann ist Dänemark vorbei. Also du musst dann, wenn du gegen Tschechien nichts holst, musst du Dänemark schlagen, vor heimischem Publikum dann eben im letzten Spiel. Insofern deutet das jetzt schon auf ein Finale gegen Dänemark am Dienstagabend hin.
Und was man auch nicht vergessen darf, der Spielplan wird ja auch vom Gastgeber gemacht. Ist natürlich auch kein Zufall, dass Deutschland mit einem Back-to-Back-Spiel in das letzte reingeht in Dänemark vorher 2 Tage Pause. Ne? Das kommt natürlich auch noch hinzu. Ne? Und es ist ja bei den Dänen jetzt auch schon NHL nachgereist. Wer weiß, ob noch einer kommt. Und wenn du dann natürlich auch 3 Siege in Folge hast wie Dänemark, dann gehst du natürlich auch ganz anders als in das Spiel als Deutschland mit 3 Niederlagen in Folge. Ne? Außerdem haben die Dänen dann viel mehr zu gewinnen und die Deutschen haben viel mehr zu verlieren.
Jonas Röntberg, jetzt nominiert von Dänemark, spielt bei den Vegas Golden Knights, beziehungsweise hat jetzt in der vergangenen Saison vor allem in der AHL gespielt, aber trotzdem, ja, nochmal ein
Spieler noch
zusätzlich.
Ein Update, ne?
Genau, also es
ein
ist
Upgrade,
jetzt kein,
ich sag mal Update.
Kein Ehlers, kein Andersen zum Beispiel im Tor, ja, auch kein Bjorkstrand, ja. Aber es ist zumindest nochmal ein Spieler, der aus Nordamerika kommt. Gehen wir nochmal zurück zum Thema Stürmer. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass da mehr Offensive, mehr Punkte kommen muss von den Stürmern, aber was jetzt schon auffällig war, schon gegen die Schweiz, erinnere dich, die Chancen für Fabio Wagner. Wagner hat jetzt auch gegen die USA auch wieder bei einem engen Spielstand eine gute Chance gehabt. Corby Geimel hatte die Chance gegen die Schweiz und jetzt eben gegen die USA. Ich finde fast das schönste Tor von Deutschland bis jetzt bei dieser Weltmeisterschaft,
ja,
der Treffer
absolut.
Von Jonas Müller.
Ja? Ja, wir haben es halt immer angesprochen, dass die Verteidiger mit nach vorne laufen können und das haben wir bis jetzt gut gemacht, dass wir da den vierten Mann noch immer suchen und denke, dass wir das so weitermachen können und wir als Verteidiger müssen vielleicht versuchen, von der blauen Linie noch ein paar mehr Pucks zum Tor zu bringen und unsere Stürmer versuchen, sich davor so zu kämpfen.
Also Verteidiger Tore, Verteidiger Schüsse, na, wenn natürlich die Stürmer dann besser vom Tor postiert sind, zusätzlich gibt es vielleicht auch mal einen Abfälscher oder einen Rebound, auch das ist ja ein Stürmertor, das passieren kann, aber wir können auch festhalten, dass sich die Verteidiger gut einschalten und dass der zusätzliche Mann, wie Harry Kreis den Trailer übersetzt, auch gefunden wird, ne? Der vierte Mann, der zusätzlich mit dazukommt, das klappt bei Deutschland sehr, sehr häufig.
Ja, du siehst auch an den Toren. Also Mick hat ja heute auch getroffen. Dann hat Müller jetzt schon zweimal getroffen. Käbler hat schon zweimal getroffen. Die haben auch alle ganz gut vorgelegt. Und auf der anderen Seite siehst du dann jemand wie Stützle ohne Tor, Schütz ohne Tor, Föderl ohne Tor. Boah. Ne? Also da könnte man sich schon andersrum wünschen. Also so positiv das ist, dass die Verteidiger sich von hinten einschalten und dann auch abziehen und auch mal das Tor treffen. So negativ ist es natürlich, dass es von den Stürmern halt viel zu wenig kommt.
0-3 zurück, dann aus einem 0-3 ein 3-3 gemacht. Das Wort Momentum ist schon öfter mal gefallen. Also Deutschland hatte das Momentum eigentlich rein ins dritte Drittel. Und dann in der 44. Minute Strafe gegen Patrick Hager. Wir hören Harry Kreis.
Ja, also erstens, also keiner geht da raus mit der Absicht, ein Foul zu machen oder sich für irgendwas zu revanchieren. Auf keinen Fall. Und somit... Man sieht, oder? Heute haben wir auch zwei Unterzahltore bekommen. Das trifft die Mannschaft auch. Auch derjenige, gerade derjenige, der auf der Strafbank sitzt. Strafen wird ein Thema sein, aber das ist bisher überhaupt kein Problem. Also daher, es wird angesprochen. Die Jungs wissen das, erkennen das an und dann marschieren wir weiter. Es ist so.
Ich würde trotzdem sagen, bei dem Spielstand und bei dem Spielverlauf war das eine Strafe, ob es jetzt wieder Niing war. Also geht schon so ein bisschen mit dem Knie voraus rein, aber es war vor allem einfach ein Check gegen den Spieler, der die Scheibe gar nicht mehr hatte, die Scheibe schon Richtung blaue Linie weggeprallt. Da kannst du genauso sagen, das ist Interference oder unkorrekter Körperangriff. Wir müssen, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt auf diesem Kneeing immer rumreiten, aber das ist eine Strafe, die du in der Phase nicht nehmen darfst.
Ja, und vor allen Dingen würde ich Harold Kreis auch widersprechen, dass es kein Problem ist. Die deutsche Mannschaft hat in 5 gegnerische Überzahltore kassiert, bei insgesamt 15 mal Unterzahl. Die Quote liegt aktuell bei 66,7. Das ist die schlechteste Quote im kompletten Turnier. Also, und das ist natürlich ein Thema. Jetzt bin ich keiner, der eher sagt, ja, die Special Teams entscheiden immer die Spiele. Aber heute fällt das 1-0 nicht, läuft das erste Drittel anders, fällt das 4-3 da nicht, läuft es auch da anders. Also heute hat die deutsche Mannschaft das Spiel auch in Unterzahl verloren, muss man klar so sagen.
Und? Du hast wahrscheinlich ein Finale ums Viertelfinale am Dienstag gegen Dänemark. Du hast dann, wenn du das gewinnst und wenn du weiterkommst, hast du nochmal ein K.O.-Spiel. Und natürlich in diesen entscheidenden Partien sind die Special Teams nochmal wichtiger. Und dann muss einerseits das Powerplay funktionieren, was es noch nicht so tut bei Deutschland. Und das Penalty-Killing muss besser funktionieren. Und du musst halt schauen, dass du wegbleibst von der Strafbank. Das sind natürlich Banalitäten, Binsenweisheiten. Aber trotzdem, in dem Fall genau 1-0 und 4-3. Also am Ende der Game-Winner für die USA, ein Überzahltor. Geil gemacht auch wieder dieser Pass auf die Bumper-Position. Der Schuss von Garland aus der Drehung. War ein super Tor, wenn wir es wieder andersrum drehen. Machen die USA richtig gut. Spielen dann eben auch über Garland. Nochmal, der hat für mich ein richtig gutes Spiel gemacht. Wieder diese Formation drauf mit Garland. Keller und Cooley waren da die Assistgeber. Thompson ist auch in dieser Formation. Werenski hinten, das ist schon Qualität.
Das wäre auch bei dem NHL-Team, könnte das ein erstes Powerplay sein. Ne?
Genau,
das muss man auch
so sagen. Aber du weißt, dass das kommt. Und dann musst du dann eigentlich schauen, dass diese Formation eben so selten wie möglich aufs Eis kommt.
Genau. Und vor allen Dingen, also ich meine, es kann immer mal ein Foul passieren, ne? Ist jetzt auch eine Binsenweisheit. Also manche Fouls sind ja auch gar nicht so schlecht, wenn du damit wirklich irgendwie ein 2-0-Konter, 3-1-Konter verhinderst oder sowas oder was auch immer. Aber in der Situation, wo der Puck dann irgendwie schon wieder 4 Meter weg ist, komplett sinnfrei, ehrlich gesagt.
Zu diesem Zeitpunkt war Matthias Niederberger zwischen den Pfosten. 42. Minute eingewechselt, also 41:26. Tor fiel dann in der 45. Also so rund 3,5 Minuten später. Und Philipp Grubauer kam dann allerdings wieder zurück zwischen die Pfosten. Und natürlich habt ihr ihn gefragt in der Mix und dann, was da passiert ist. Und die erste Antwort war ein bisschen kurz angebunden.
Nächste Frage.
Also da Philipp Gruber wollte erst nicht drauf antworten, dann kam nochmal vom Kollegen Schnitzler von der Süddeutschen Zeitung die Nachfrage, war es denn irgendwas, ja, was am Körper oder an der Ausrüstung, da hat Gruber aber dann doch ein bisschen länger geantwortet.
Nein, mit dem Körper, du bist ein Spieler, kannst du ja runterfahren, halt die auf der Bank behandeln lassen, was beim Torhüter ein bisschen schwierig ist, aber besser ist, danke.
Also sehr kurz angebunden in der Situation und ja, was war das für ein Wechsel? Was waren da die Hintergründe? Hast du da noch was rausgefunden?
Ja, also auf jeden Fall, nachher kam noch Christian Künast in die Mixzone, um einfach generell ein bisschen über das Turnier zu sprechen, aber auch zu der Situation. Und er hat dann auch gesagt, er wüsste es nicht so ganz genau, er hätte noch nicht mit ihm gesprochen, aber so wie er es gehört hat, sei es etwas am Handgelenk. Also es ist wohl ganz klar irgendeine Form von Verletzung, Handgelenk, Hand, was auch immer. Grubauer Schuhe raus, hat sich behandeln lassen, Niederberger kam rein, das Tor fällt, Grubauer kommt zurück, ist natürlich bitter für Niederberger gelaufen. Ich mache dem auch gar keinen Vorwurf an dem Gegentor, war einfach ein perfekter Schuss von Garland unter die Latte, aber ist natürlich trotzdem übel gelaufen und jetzt erstmal abwarten, wie es mit Philipp Grubauer weitergeht.
Und dann das 5:3 der USA, auch da muss man sagen, haben sie ihr Tempo gezeigt. Und auch da muss man sagen, was nicht gut von, ja, vor allem Yasin Elitz hinter dem Tor, der da nochmal, also ein Querpass, das war so ein Zweier-Vorcheck der USA, die kommen da mit Tempo. Querpass kam rüber auf Yasin Elitz, er verliert die Scheibe, der will wieder zurückspielen und dann kommt halt über Keller und Garland die Kombination zu Cooley. Also wieder die drei da beteiligt, das 5:3 für die USA hinten raus. Empty Net, Goal nochmal Clayton Keller, also das waren dann schon auch die entscheidenden Spieler, Garland, Thompson, also die, die wir auch genannt haben. Aber auch da hat man gesehen beim 5:3, ein bisschen schneller die Entscheidung treffen. Das, was Harry Kreis auch ganz am Anfang angesprochen hat, dass da eben die Scheibe schneller rausbewegt wird. Und das spricht er immer oft an, also hinten raus den Puck schnell bringen und vor allem dann hinter die Verteidiger, hinter die gegnerischen, also immer mehr nach Norden spielen, weg vom eigenen Tor. Und das hat dann auch bei diesem 5. Tor für die USA nicht geklappt.
Ja, der Rest war obsolet. Also klar, es gab aber die Chance von Föder, wo er dann noch über den Puck schlägt. Das war dann auch so ein bisschen sinnbildlich für seine WM aktuell. Also jetzt kein Vorwurf, der Puck kam jetzt auch nicht perfekt, der ist ein bisschen gehoppelt, ne? Also der war jetzt nicht so einfach zu treffen. Und dann machen die Amerikaner halt dann noch, Keller war es, ne? Macht dann noch das 6:3. Ja, und dann war auch vorbei. Und grundsätzlich muss man ja sagen, es ist ja keine Schande, mal gegen eine amerikanische Mannschaft mit 3 Toren Abstand zu verlieren. Die Art und Weise stört halt wieder, ne? Weil du im ersten Drittel halt, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben und auch gehört haben, katastrophal warst, dann dich zurückkämpfst und dann dich selber quasi wieder um den Lohn der Mühen bringst. Und ja, die amerikanische Mannschaft ist auf dem Papier her deutlich besser besetzt und muss deswegen das Spiel auch gewinnen. Aber wenn du es einmal hast, 3:3, mit dem Hintergrund, dass die Amerikaner vorher gegen Norwegen schon mal sowas verspielt haben und auch nicht ganz so sattelfest wirken, dann ist es halt bitter, weil hättest du heute dann mehr mitgenommen, dann wärst du jetzt eigentlich mehr oder weniger schon im Viertelfinale. Und jetzt musst du richtig kämpfen. Und wenn die deutsche Mannschaft das Viertelfinale nicht erreicht, wäre das schon eine herbe Enttäuschung, gerade nach diesem 9-Punkte-Start. Da brauchen wir nicht drum herum reden.
Also vielleicht wieder ein bisschen Zittern angesagt sogar, Moritz Seider.
Was heißt Zittern? Ich meine, wir haben jetzt 2 Spiele, können 6 Punkte holen. Ich glaube, das muss das Mindset sein. Wir haben jetzt gesehen, dass wir mit einem guten Start auf jeden Fall gegen die Top-Mannschaften mithalten können, dass wir selbst Rückständen hinterherlaufen können und wissen, dass wir genug Zeit haben. Das heißt einfach 60 Minuten ordentliches Eishockey spielen und ich glaube, dann steht man relativ gut da.
Moritz Seider natürlich wieder positiv, das ist auch ganz klar. Finde ich auch, ist dann auch in Ordnung, da Selbstvertrauen zu demonstrieren. Aber Tschechien ist halt jetzt Tabellenführer. Ne? Also vor 2 Spielen war Deutschland noch Tabellenführer. Jetzt haben sie halt gegen die Schweiz und gegen die USA verloren. Jetzt sind die Tschechen auf Platz 1 und haben alle 5 Spiele gewonnen bis jetzt. Also die spielen halt, das ist der Titelverteidiger. Also das ist eine gute Mannschaft, die da jetzt wartet auf Deutschland.
Gut, die Tschechen wären sonst Favorit gewesen, selbst wenn sie jetzt nicht heute noch 8:1 gewonnen hätten gegen Kasachstan. Aber na klar, die sind richtig heiß, die haben das absolute Selbstvertrauen, da funktioniert alles. Cevinka heute auch wieder mit dem Hattrick und Pastrnak funktioniert und auch sonst funktionieren da alle möglichen Leute, die kriegen auch gar nicht so viele Gegentore rein. Das wird richtig schwer und da kannst du eigentlich, also als Mannschaft machst du das natürlich nicht, aber wir als Beobachter können ja fast schon Niederlage einplanen. Ja, und dann kommt erst ein ganz, ganz heißes Duell gegen Dänemark am Dienstag und das auch noch in der vollen Halle hier. Da bin ich mal sehr gespannt.
Und du musst sagen, die Tschechen haben jetzt 14 Punkte nach 5 Spielen, die Schweizer haben 13 Punkte, die USA haben 11 Punkte. Sie
sind auch beide schon durch, ne? Sind beide qualifiziert jetzt schon.
Ja, aber du willst Erster oder Zweiter werden. Ja? Du willst nicht gegen Schweden oder Kanada spielen im Viertelfinale. Das ist der nächste Punkt. Ja,
das
also, du kannst
ist fast schon weg.
Was? Na, aus tschechischer Sicht sage ich, dass die sich noch vielleicht von den Amerikanern überholen. Ja. Also du kannst nicht darauf zählen, dass die Tschechen jetzt sagen, ja komm, wir sind jetzt durch, wir sind im Viertelfinale. Nee, die wollen Erster oder Zweiter werden, am besten Erster. Ja, dann haben sie den auf dem Papier einfachsten Gegner. Kann gut sein, dass da irgendwie, ja, da kommt wahrscheinlich dann Slowakei, Lettland oder Österreich. Ja, das ist besser auf jeden Fall aus tschechischer Sicht als Schweden oder die Kanadier. Insofern wird Tschechien da halt auch durchziehen, das meinte ich, so rum. Also dass Deutschland da nicht mehr auf die ersten beiden Plätze kommt, das ist auch klar oder sehr unwahrscheinlich. Also es wird dann, wenn sie ins Viertelfinale kommen, ziemlich sicher Schweden oder Kanada. Aber mir geht es erst andersrum, dass du nicht darauf zählen kannst, dass Tschechien hier irgendwie vielleicht mal ein bisschen Gang rausnimmt. Ganz im Gegenteil, die werden durchziehen.
Zumal sie am letzten Spieltag gegen die USA spielen.
Genau.
Also ja. Das heißt, die denken sich auch, klar, man kann bestimmt gegen die USA auch mal verlieren. Dann wollen wir auf gar keinen Fall vorhin auch noch gegen Deutschland verlieren.
So sieht's aus. Also, Deutschland verliert zum 2. Mal bei dieser Weltmeisterschaft mit 3:6 gegen die USA, ist jetzt Tabellenvierter, 9 Punkte. Dänemark dahinter auf dem 5. Platz mit 6 Punkten. Noch einmal die Ausgangssituation, wenn Deutschland gegen Tschechien nichts holt, also keinen Punkt holt, dann ist das einfach am letzten Spieltag gegen Dänemark ein Endspiel ums Viertelfinale. Wer gewinnt, beziehungsweise
ich
Dänen...
Achtelfinale nennen. Ist das okay?
Wenn es Achtelfinale, genau. Ein Achtelfinale gegen Dänemark, ja, wunderbar.
Oder ist das ein Conference-Finale für dich? Ich weiß nicht, Entschuldigung.
Das wird mir zu kompliziert jetzt. Ne? Ich wollte bloß nochmal ganz genau sagen, damit die Leute auch Bescheid wissen, was ist die Konstellation, aber grätsch mir ruhig dazwischen. Ne?
Gerne, sehr gerne. Wow, kein Problem. Mit dem Knie gehe ich voraus.
3 Punkte Unterschied zwischen Dänemark und Deutschland. Sollte Dänemark vorher noch gewinnen und Deutschland verlieren, haben sie beide 9 Punkte. Ja, dann reicht Deutschland auch nur der Sieg. Ne? Da musst du trotzdem gewinnen, wenn beide mit 9 Punkten reingehen. Wenn es bei der Konstellation bleibt, 6 und 9, dann müsste Dänemark eben einen glatten Sieg einfahren, hätte dann auch 9 Punkte und würde vorbeiziehen an Deutschland. Vorausgesetzt, Deutschland holt eben keinen Punkt gegen Tschechien. Das ist die Konstellation für die letzten beiden Spiele. Montagnachmittag gegen Tschechien, 16.20 Uhr, Dienstagabend gegen Dänemark, 20.20 Uhr.
Schön zusammengefasst, Herr Fetzer. Dann sind wir für heute durch, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Alles klar.
Dieser Podcast geht natürlich weiter. Wir hoffen natürlich mit deutscher Beteiligung dann im Viertelfinale. Ja, dann ist das auch mal schön, wenn man dann Stimmen von deutschen Spielern auch dazu bekommt. Aber egal, bis zum Ende des Turniers geht dieser Podcast weiter und euer Support geht auch weiter. Vielen Dank dafür. Also wenn euch das taugt, wenn euch das gefällt, wenn ihr das weiter unterstützen wollt, startnext.com/WM-2025. Dann bekommt ihr auch zugeschickt über Startnext die 3 Gedanken zu allen Deutschlandspielen, wo Bernd seine Gedanken noch mal ein bisschen sortiert und ist noch klarer formuliert wie hier im Podcast, würde ich sagen. Und ja, die kriegt ihr eben auch dann, wenn ihr hier diesen Podcast oder dieses Projekt unterstützt. Und wir sind gerade dabei, eben dann auch die 3 Gedanken zum Spiel gegen die USA zu schreiben. Dankeschön an Bernd Schmickerath und Grüße nach Herning.
Danke, Christoph Fetzer und Marcel Nöbels.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.